Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Manfred Kläuber am Mikrofon, ja, im Radio, das ist das Schöne, ist das locker möglich. In den nächsten anderthalb Stunden werden wir einfach mal übers Fernsehen reden. Da haben wir nämlich überhaupt keine Berührungsängste, schon gar nicht am Vormittag, wo das Radio wahrscheinlich in der Publikumsgunst die Nase vorn hat. Aber Fernsehen ist nun mal wichtig für viele Menschen und gehört deshalb einfach zum Leben in den meisten Haushalten auch dazu. Also schwarze Bildschirme, das geht gar nicht und der eine oder andere wird sich wohl gefragt haben, ja, warum das Thema Fernsehempfang plötzlich überall in der Fernsehwerbung aufploppt. Der Grund ist komplett nüchtern, nämlich eine Gesetzesänderung, die zum 1. Juli wirksam wird und eigentlich eine Mietrechtssache ist. Das Nebenkostenprivileg für den Kabelanschluss fällt nämlich weg. Und was das im Detail bedeutet und welche Folgen das für den Fernsehempfang hat, das ist unser Thema heute. TV Total, störungsfreier Fernsehempfang mit und ohne Kabelanschluss. Darüber können Sie heute mit unserer Expertin und unseren Experten diskutieren. Das sind Helge Buchmeister. Er ist Pressesprecher bei der Vodafone GmbH in Düsseldorf und sein Unternehmen ist einer der großen Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Ich grüße Sie.
Hallo, herzlichen Dank.
Michael Gundal ist Medienexperte im Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Ich grüße Sie in Mainz.
Schönen guten Morgen.
Und Jutta Hartmann ist mit dabei. Sie ist Pressesprecherin des Deutschen Mieterbundes in Berlin. Ich grüße auch Sie.
Ja, hallo. Schöne Grüße aus Berlin.
Ja, und wie immer beim Marktplatz sind Sie natürlich herzlich zum Mitmachen eingeladen. Teilen Sie mit uns Ihre Fragen oder Anregungen zum Thema Nebenkostenprivileg und Kabelanschluss.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Es stammt noch aus einer Zeit, in der Internet und Glasfaser weitgehend unbekannt waren und Fernsehen, damals noch erstes, zweites, drittes Programm, rauschend über Antenne ausgestrahlt wurden und das Privatfernsehen gerade so in den Kinderschuhen steckte, aber eine realistische Chance bekommen sollte. Deshalb wurde in den 1980er Jahren dann viel Kupfer in der Erde versenkt, um Fernsehen total per Kabel in die Haushalte zu bringen. Und als politische Schützenhilfe sozusagen wurde das Nebenkostenprivileg in Paragraph 2 Nummer 15 der Betriebskostenverordnung geschrieben. Und diese Betriebskostenverordnung, die regelt, wie Nebenkosten mit Mietern abgerechnet werden dürfen. Das Nebenkostenprivileg fällt also nun weg und Stefanie Kowaleski erklärt, welche Folgen das hat.
Ich habe gehört, es gibt eine Gesetzesänderung zum Kabelfernsehen.
Ja, spätestens ab dem 1. Juli läuft Kabelfernsehen nicht mehr über die Nebenkosten. Ah.
Bislang war der Kabelanschluss in Mietwohnungen gesetzlich geregelt. Die Hausverwaltung oder der Hauseigentümer machte entsprechende Sammelverträge mit den Kabelnetzbetreibern und konnte die Gebühren über die Nebenkosten mit den Mietern abrechnen, unabhängig davon, ob sie ihn nutzen oder nicht.
Und selbst wenn du nie Kabelfernsehen geguckt hast, musstest du immer die Kabelfernsehgebühr bezahlen über die Nebenkosten und hattest kein Mitspracherecht und das ist vorbei.
Weil es ungerecht ist, hat der Gesetzgeber das Aus solcher Mehrnutzungsverträge entschieden, sagt Inka-Marie Storm, Chefjustiz. Bei Haus und Grund Deutschland.
Und das fällt dann sozusagen weg ab dem Juli 2024. Ab da an ist das nicht mehr umlegbar. Der Gesetzgeber möchte nicht mehr, dass Mehrnutzungsverträge geschlossen werden. Und die Frage ist jetzt natürlich, was sich daraus ergibt für Eigentümer, aber natürlich auch für Mieter.
Kündigt der Eigentümer den Sammelanschluss nicht, muss er ihn künftig selbst zahlen. Deshalb werden die meisten Vermieter den bisherigen Vertrag wohl aufgeben. Dadurch, so die Hoffnung, solle der Markt geöffnet werden und die Preise sinken.
Woher weiß ich, ob ich Kabelfernsehen habe?
Wenn Sie zu Hause so eine Dose haben, dann ist das Ihr Kabelanschluss.
Ah ja!
Während Kabelanbieter gegen die Gesetzesänderung protestiert haben, eröffnen sich für Mieter ganz neue Möglichkeiten. Sie können und müssen ihren Fernsehanschluss in Zukunft selbst wählen, erklärt Bernhard Kessler von der ZDF-Medienforschung.
Laut der Studie Videotrends der Landesmedienanstalten sind es rund 7 Millionen Haushalte in Deutschland, die davon betroffen sind. Also mehr als 10 Millionen Menschen, die sich damit mit diesem Stichtag neu darüber entscheiden können, wie sie denn ihr TV-Programm empfangen möchten.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Mieter hat die freie Wahl.
Die mit Abstand am weitesten verbreiteten Empfangswege sind Satellit und Kabel in Deutschland mit mehr als 40%. Hier zeigt sich so in den vergangenen Jahren auf sehr hohem Niveau ein leichter Rückgang. Zuwächse gibt es bei IPTV. Und eben auch bei sogenannten Cordcutter-Haushalten. Das sind Haushalte, die ausschließlich über das Internet ihr TV-Programm empfangen.
Über eine Satellitenschüssel sind alle Fernsehprogramme der öffentlich-rechtlichen Sender in hochauflösender Qualität zu empfangen. Nach der einmaligen Investition fallen keine weiteren Kosten an. Die Programme der privaten Anbieter sind meist ohne extra Freischaltung in Standardqualität zu sehen. Das gilt auch für das Antennenfernsehen DVB-T. Wer sich hingegen für IPTV entscheidet, also das Fernsehen per Internet, benötigt je nach Variante einen Breitband-Internetanschluss plus einen Receiver, den man beim Anbieter kaufen oder mieten kann. Die Extrakosten für die IPTV-Funktion liegen bei etwa 6 Euro pro Monat. Trotz Gesetzesänderung kann man auch den bisherigen Kabelanschluss weiterhin nutzen. Allerdings muss der Mieter hierfür dann selbst einen Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter abschließen. Die freie Anbieterwahl hat man dann aber eher nicht, räumt die Juristin Inka-Marie Storm von Haus und Grund ein.
Der Anbieter, der dieses Kabelnetz gelegt hat, sozusagen diese Infrastruktur im Gebäude, das bedient nur ein einzelner Anbieter. Das heißt, dann hat der Mieter eigentlich nur die Wahl, mit dem dann diesen Vertrag abzuschließen.
Die Tarife für einen Einzelnutzungsvertrag liegen derzeit zwischen 5 und 10 Euro pro Monat und sind damit etwas teurer als die bisherigen Mehrnutzungsverträge. Nur eine Gruppe hat weiterhin keine freie Wahl und das sind all jene, die in einem Mehrfamilienhaus eine Eigentumswohnung haben, erklärt Inka-Marie Storm.
Die Eigentümergemeinschaft regelt alle Belange des Gemeinschaftseigentums. Und auch was so Vertragsfragen betrifft. Und wenn die Eigentümergemeinschaft mehrheitlich beschlossen hat, dass sie diesen Kabel-TV-Vertrag weiterlaufen lassen wollen, dann müssen die Eigentümer das auch zahlen, weil sie machen halt Mehrheitsbeschlüsse.
Ja, das waren ziemlich viele Fakten, die Stefanie Kowaleski da zum Thema Nebenkostenprivileg zusammengetragen hat. Frau Hartmann, wir wollen das alles jetzt in der nächsten halben Stunde und darüber hinaus mit den Hörerinnen und Hörern zusammen aufdröseln. Wie kann ich denn oder wie weiß ich als Mieter, dass ich überhaupt irgendetwas tun muss? Werde ich da in der Regel jetzt von meinem Vermieter eigentlich einen Schrieb bekommen haben oder muss ich darauf achten, dass der Vermieter mir irgendetwas gesagt hat?
Also grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn ich die Information bekomme meines Vermieters. Das passiert auch derzeit, dass Vermieter informieren. Aber man muss wissen, der Mieter muss eigentlich erstmal nichts machen. Also das Nebenkostenprivileg also entfällt ab Juli. Das bedeutet, ab Juli muss dann quasi keine Vorauszahlung mehr für die Kabelgebühren bezahlt werden. Wenn ich die bislang bezahle, das sehe ich ja immer in meiner Nebenkostenabrechnung. Ich sollte natürlich als Mieter mich auch schon informieren und wissen, was ich denn möchte, ob ich dann ab Juli eben über Internet Fernsehen schauen möchte oder ob ich weiter Kabel schauen möchte, da muss ich dann aktiv werden.
Das heißt aber dann auch, wenn ich die nächste Nebenkostenabrechnung bekomme und da taucht das Kabelfernsehen wieder auf und der Vermieter hat mit mir nicht drüber gesprochen, dann ist das streitbar?
Ja, das ist quasi unzulässig. Also der Vermieter darf ab Juli keine Kosten mehr quasi umlegen für die Nebenkosten, für die Kabelgebühr, Entschuldigung. Und das spätestens kann ich dann überprüfen in der Abrechnung über das Jahr 24, die dann eben nächstes Jahr kommt. Und da muss dann auch wirklich tatsächlich drinstehen, wenn ich dann noch fürs ganze Jahr diese Gebühr bezahlt habe, wenn ich meine Vorauszahlung nicht angepasst habe, dass das dann eben ab Juli rausgestrichen wurde. Also das muss dann eben auch aus der Nebenkostenabrechnung, die nächstes Jahr kommt, hervorgehen. Diese Kosten schuldet der Mieter einfach nicht mehr.
Für die Kabelanbieter, Herr Buchheister, war ja das ja bislang eine bequeme Situation, dass man eben halt, wenn man zum Beispiel ein größeres Wohnkomplex hatte, nur mit einem einen Vertrag gemacht hat als Anbieter von Kabeldienstleistungen. Jetzt müssen sie quasi auf jeden zugehen. Wir haben ja eben im Beitrag auch gehört, sie machen massiv Werbung, die ganzen Kabelanbieter. Was unternehmen sie gerade?
Ja, wir informieren die Mieter und Mieterinnen tatsächlich seit September letzten Jahres sehr, sehr intensiv. Wir sind vor Ort vertreten mit Medienberatern, die tatsächlich auch an den Türen klingeln und die Mieter beraten. Wir haben Hausaushänge, wir haben Informationsschreiben, wir arbeiten mit den Vermietern zusammen, die auch wiederum ihre Mieter informieren. Also wir machen eine ganze Menge, flankiert von vielen regionalen, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, Werbe- und Marketingkampagnen.
Ich denke mir, wenn solche Kampagnen auch laufen, wenn da auch viel Ansprache direkt an die Mieter und auch an die Konsumenten geschieht, Herr Gundahl, dann bekommen Sie das früher oder später auch in der Verbraucherzentrale in Ihrer Beratung dann auch zu spüren.
Natürlich bekommen wir das zu spüren. Wir machen auch seit Sommer 2023 entsprechende Webseminare, wo wir einfach auch das Thema schon angehen. Die machen wir natürlich noch weiter bis zur Mitte dieses Jahres. Und da hat sich dann schon herausgestellt, dass dann entweder Medienberater vor der Tür standen oder auch, dass sich tatsächlich Vermieter bei uns gemeldet haben, was sie denn nun tun sollen.
Das Einfachste, nehme ich an, Herr Buchreister, wäre natürlich auch aus Ihrer Sicht, wenn tatsächlich dann die Mieter hingehen und sagen, okay, dann mache ich eben halt jetzt den Vertrag als Einzelperson mit Ihnen weiter. Wir haben eben schon gehört, das wird dann teurer.
Es wird geringfügig teurer. Also Sie haben es ja auch eingangs angesprochen. Für uns ist es ein riesiger Aufwand. Wir müssen jetzt die Mieter informieren. Wir müssen Hunderttausende von Verträgen neu mit der Wohnungswirtschaft abschließen oder die Verträge modifizieren. Wir haben es aber dennoch geschafft, die Preiserhöhung nur moderat ausfallen zu lassen. Also man kann sagen, dass der Kabelanschluss früher, also vor dem Wegfall der Umlage, zwischen 7 und 9 Euro gekostet hat und jetzt sind es 8 bis 10 Euro. In der Regel zahlt ein Mieter eigentlich aber immer unter 10 Euro.
Es gibt natürlich auch Menschen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben oder auch nicht recht wissen, was sie tun oder sich denken, ich warte mal einfach ab und gucken, was passiert am 1. Juli. Und wenn dann das Fernsehen über Kabel immer noch weiter läuft, Frau Hartmann, darf ich dann einfach weiter gucken, ohne was zu tun?
Also grundsätzlich entfällt ja dann quasi die Bereitstellungspflicht des Vermieters ab Juli eben hier für Kabel, ja, Fernsehen zu sorgen. Wenn die Buchse noch nicht verschlossen ist und ich weiter schaue, also grundsätzlich darf ich es natürlich nicht und ich gehe auch davon aus, dass es im Sinne der Anbieter ist, dass eben hier auch zügig dann die Sperrblomben kommen und die Kabelsperrungen kommen und da müssen dann natürlich auch Mieterinnen und Mieter mitmachen, wenn dann angekündigt wird von der Hausverwaltung, vom Eigentümer, dass jemand in die Wohnung kommt und beispielsweise einen Anschluss in der Wohnung verblomben möchte, das muss ich dann natürlich auch gewährleisten.
Passiert das jetzt auch wirklich? Gehen die Kabelanbieter hin in die ganzen Wohnanlagen, in die Wohnungen und sorgen dafür, dass dann einfach das Kabelfernsehen nicht mehr funktioniert? Herr Buchreister?
Ja, das machen wir tatsächlich. Wir gehen dabei sehr effizient und zielgerichtet vor. Also niemand muss jetzt befürchten, dass an einem ganz zentralen Tag überall die Kabelanschlüsse gesperrt werden, wenn kein Vertrag abgeschlossen worden ist. Aber wir gehen tatsächlich sukzessive vor. Und es kann auch sein, dass natürlich dann im Sommer, wenn die Europameisterschaft ist, dass dann kurz vor dem Spiel der Bildschirm nicht grün ist, sondern schwarz.
Was raten Sie denn, Herr Gundahl, Ihren Kundinnen und Kunden oder den Menschen, die zu Ihnen in die Verbraucherzentrale kommen, wie sie sich auf dieses Datum und das eventuelle Ausbleiben der Fußball-Europameisterschaft auf der Mattscheibe vorbereiten sollten?
Ja, also generell ist ja der TV-Empfang eine recht individuelle Sache. Ich sag mal, die jüngere Generation, den kann man empfehlen, ja, wenn du halt zum Beispiel einen Amazon Prime-Account hast, da ist dann auch schon entsprechende TV-Empfang mit integriert und man muss nur die entsprechende App vielleicht auf seinem Smart TV runterladen und kann dann halt auch weiterhin TV schauen ohne irgendwelche Zusatzkosten. Es gibt aber natürlich auch die Klientel oder beziehungsweise die älteren Menschen, den wir dann halt sagen, ja gut, für dich ist eigentlich nichts pragmatischer außer ein Kabelanschluss, dann schließ halt vielleicht diesen Einzelnutzervertrag ab und lass dich aber halt eben nicht von so einem Medienberater über den Tisch ziehen, denn das erleben wir leider in der Beratung auch in der Vergangenheit recht häufig, dass diese Medienberater dann vor der Haustür stehen und dann unter recht dubiosen Argumenten dann den Vertrag verkaufen. Also wie beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt der Verbraucher dann am 15. Juli dann sein Fernsehsignal noch nutzt, obwohl halt kein Vertrag mehr besteht, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann auch so Medienberater sagen, ja, Sie haben das jetzt 2 Wochen lang schwarz genutzt und wenn Sie jetzt nicht den Vertrag unterschreiben, dann kostet sie viel Geld, dann gibt es eine Strafanzeige etc. pp. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
Das sind ja schon Methoden, die schon ziemlich zweifelhaft sind. Herr Buchreister, haben diese Medienberater, die also die Informationen zu den Kundinnen und Kunden bringen, einen so hohen Abschlussdruck, dass sie da vielleicht auch ein bisschen am Rande argumentieren und auch handeln?
Das mag tatsächlich vereinzelt vorkommen. Der Verbraucherzentrale sind ja entsprechende Fälle auch bekannt, wie wir eben erfahren haben. Und sie tritt ja auch mit solchen Fällen an uns heran. Aber in der Regel sind dort eben geschulte Mitarbeiter vor der Tür, die sich auch ausweisen können und die sehr, sehr transparent vorgehen sollen, die eine Beratungsleistung erbringen müssen. Und wenn das nicht so ist und wir davon mit Wind bekommen, dann handelt es sich halt um arbeitsrechtliche Verfehlungen und die verfolgen wir dann natürlich auch. Die große Herausforderung bei diesem Thema ist aber nun mal, dass das ein sehr erklärungsbedürftiges Thema ist. Und das ist ähnlich wie beim Glasfaservertrieb. Da ist es auch nicht so einfach, die Kunden zu gewinnen. Und deswegen brauchen wir halt auch die Medienberater tatsächlich vor Ort.
Frau Hartmann, machen wir es nochmal klar. Muss ein Mieter oder eine Mieterin irgendeinen Vertrag abschließen, um weiter, ja, also um keinen Ärger sozusagen mit seinem Mietvertrag oder mit irgendwelchen Pflichten zu bekommen, die daraus erwachsen?
Nein, also da ist mir auch wichtig klarzumachen, jetzt wirklich auch ein bisschen eine Beruhigung für Mieterinnen und Mieter reinzubringen. Man muss gar nichts sozusagen, also man muss auch keinem Angebot des Vermieters zustimmen. Man muss auch keinen Kabelvertrag abstimmen, wenn man kein Kabel-TV schauen möchte, weil, wie Herr Gundal gesagt hat, man vielleicht auch andere Möglichkeiten hat oder nutzen möchte, sei es Internetfernsehen oder die gute alte Zimmerantenne. Damit kann ich auch innerhalb von einem Tag mein Fernsehen so einstellen, dass ich auch die EM beispielsweise sehen kann, die ja in den Öffentlich-Rechtlichen ausgetragen wird. Also da muss ich mich wirklich überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Wenn ich dann möchte, kann ich innerhalb von kürzester Zeit wieder Fernseher empfangen. Und ich sollte als Mieterin und Mieter mir wirklich Gedanken machen, was möchte ich denn überhaupt, welche Möglichkeiten habe ich, und dann auch Angebote vergleichen. Also wir bekommen jetzt teilweise auch aus unseren Mietervereinen die Nachricht, dass vor allen Dingen ja Großvermieter sozusagen ihren Mietern so ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass sie zwar jetzt nicht mehr über die Nebenkosten die Gebühr zahlen, aber dass dann eben quasi das in ihre Grundmiete eingepreist wird. Also quasi eine Verlagerung aus den Nebenkosten in die Grundmiete, die dann steigt. Das können Mieterinnen und Mieter annehmen, müssen sie aber nicht. Also manche Schreiben, die uns da vorgelegt werden, machen den Eindruck, dass man da gar keine Wahl hat als Mieter. Wenn der Vermieter jetzt sagt, ja gut, dann wird das jetzt in deine Grundmiete eingepreist, dann ist es so, dann zahlst du ab Juli halt mehr Grundmiete statt über die Nebenkosten. Das müssen Mieter nicht. Da können sie auch sagen, nee, habe ich kein Interesse und ich gucke mir das jetzt mal an, was ich überhaupt möchte, und dann ganz in Ruhe entscheiden.
Wir haben eben in dem Statement, das die Dame von Haus und Grund abgegeben hat, gehört, dass diejenigen, die in einer Eigentumswohnung leben, quasi aus dem Vertrag nicht rauskommen, wenn die Eigentümergemeinschaft das nicht will. Wie sieht es denn mit Mietern aus, die in einer Eigentumswohnung leben, wo der Vermieter eben halt nicht aus diesem Vertrag rauskommt? Wer hat da sozusagen das Pech, dass er die Kosten zahlen muss, ohne dass er die entsprechende Leistung überhaupt noch haben will? Fragt man.
Also da hat in der Tat der Eigentümer das Pech. Also Eigentümerinnen und Eigentümer haben die Möglichkeit eines sogenannten Sonderkündigungsrechts, wenn sie jetzt in Sammelverträgen drinstecken und beispielsweise auch wissen, dass ihre Mieter gar nicht Interesse haben, diese Sammelverträge weiter mit ihnen abzuschließen, dürfen Vermieterinnen und Vermieter bis Ende Juni diesen Jahres diesen Vertrag kündigen. Und dann sind sie da auch raus. Wenn sie diese Frist nicht wahrnehmen und dann der abgeschlossene Vertrag mit dem Anbieter weiterläuft, ist in der Tat dann der Eigentümer, dessen Mieter das nicht möchte, dann verpflichtet, für diese Zeit diese Kosten zu bezahlen und bekommt die eben nicht refinanziert von seinem Mieter. Das kann in der Tat für manche Eigentümer dann ja nicht so schön sein.
Also als Mieter grundsätzlich ist man da eigentlich in einer ganz guten Position. Viele Mieterinnen und Mieter haben gleichzeitig mit ihrem Kabelanschluss sich aber auch dazu entschieden, über das Kabel Internet zu beziehen. Herr Buchheister, Ihr Unternehmen Vodafone, das bietet das ja auch an. Wie sieht denn da die Lage aus? Laufen dann da die Verträge automatisch weiter, weil ich mit Ihnen auch einen Vertrag über eben halt den Internetzugang habe?
Ja, tatsächlich ist das Kabel eine der leistungsstärksten Infrastrukturen in Deutschland. Man kann darüber auch Gigabit schnell surfen. Es handelt sich dabei aber immer um separate Verträge. Das heißt, Umlagefähigkeit sind auch nur die TV-Kosten. Internet und Telefonie sind separat davon zu sehen. Das heißt, die Verträge laufen dann auch weiter.
Kann man das denn, Herr Gundal, technisch überhaupt trennen, dass man diese Verträge auseinanderhält?
Ja, natürlich kann man das trennen. Es gibt die technische und die buchhalterische Komponente. Das heißt, technisch gesehen kann ich aus diesem Kabelsignal auch den TV-Anteil in Anführungszeichen rausfiltern, oder da gibt es spezielle Sperrdosen. Probleme gibt es allerdings, wenn zum Beispiel kleinere Netzebene 4-Betreiber mit dabei sind. Also das sind solche Unternehmen wie beispielsweise Renik, Breitbandnetze, die Medicon Dreieich, Infocity Rostock. Das sind kleine Netzebene 4-Betreiber, die die Hausnetze betreiben. Die beziehen ihr Vorleistungsprodukt, also den Internetanschluss, schließt man dann in dem Sinne bei Vodafone ab, den TV-Vertrag bei diesem kleinen Netzebenen 4-Betreiber. Und hier gibt es dann auch die Probleme, denn die stehen auf dem Standpunkt, ohne TV-Vertrag kappen wir dir das Internetsignal. Und wir haben in der Verbraucherzentrale auch schon zwei Fälle gehabt, wo dann einfach das TV-Signal von Vodafone gekappt wurde, weil kein TV-Versorgungsvertrag mit dem Netzebene 4-Betreiber geschlossen wurde. Und das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, die noch nicht geregelt zu sein scheint.
Da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber auch über Alternativen zum Kabelempfang nach den Nachrichten. TV Total, störungsfreier Fernsehempfang mit und ohne Kabelanschluss. Das ist Thema heute im Marktplatz. Ich bin Manfred Kläuber und meine Gäste sind Helge Buchheister vom Kabelnetzanbieter Vodafone, Michael Gundal von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Ja, in der ersten halben Stunde haben wir ja ziemlich viel über die Gesetzesänderungen in Sachen Kabelanschluss gesprochen und was sie vor allem für Mieterinnen und Mieter bedeutet. Aber das klang ja auch schon so ein bisschen durch, dass der traditionelle Kabelanschluss mit seiner technischen Grundlage aus dem letzten Jahrhundert ja nicht so immer eins zu eins zu den Mediennutzungsgewohnheiten im Hier und Jetzt noch zusammenpasst. Und das ist ja auch bekanntlich weit mehr als einfach nur Pantoffelkino gucken. Stefanie Kowalewski hat in Mönchengladbach eine Familie besucht und mit ihr zusammen einmal ausgerechnet, was für den Medienkonsum so alles an Kosten entstehen kann.
Fernsehgucken nach Programmzeitschrift oder Radio hören, so wie es gerade live gesendet wird, das gibt es noch, aber es wird weniger. Zunehmend mehr Menschen nutzen Medien dann, wenn es zu ihrem Zeitplan passt und dann das, was sie gerade interessiert. Streamingdienste machen es möglich, sagt Bernhard Kessler, der bei der ZDF Medienforschung Einschaltquoten und Mediennutzung untersucht.
Streaming ist ja bei weitem kein Nischenphänomen mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Unter den klassischen Streaming-Anbietern ist Netflix der Platzhirsch, gefolgt von Prime Video und Disney Plus. Unter den Streaming-Angeboten der TV-Sender ist es Join oder auch RTL Plus. Magenta TV platziert sich als eigene Plattform, unter anderem ja auch mit den Übertragungsrechten zur Fußball-EM in diesem Sommer.
Zusätzlich nutzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Anbieter, also ARD, ZDF und Deutschlandradio, regelmäßig. Bei der vierköpfigen Familie Bühning in Mönchengladbach kommt das Fernsehen per Satellitenschüssel ins Wohnzimmer, sagt der Vater Norbert Bühning.
Verfügbar sind bei uns über 120 Kanäle.
Davon seppen sie sich aber nur durch einen kleinen Bruchteil, erzählt er. Zusätzlich haben die Eltern und ihre inzwischen erwachsenen Söhne noch das ein oder andere Abo bei einem Streaming-Anbieter.
Oh, das ist eine ganz schöne Menge. Wir nutzen einmal Amazon Prime, dann nutzen wir Netflix als Familienabo mit 5 Accounts für unsere beiden Söhne. Dann sind wir Mitnutzer von einem Disney-Account, den mein Sohn und seine Freundin haben. Zeitweise hatten wir noch The Zone, war uns allerdings zu teuer und haben uns gekündigt. Und wir haben das Sky-Komplett-Paket. Wenn ich richtig überlege, wir haben auch noch Magenta TV. Wir nutzen es eigentlich gar nicht, aber als Kombi-Angebot war das damals mit enthalten.
Im Telekom-Angebotspaket samt Internet- und Festnetztelefonie. Und bei all dem sind das Radiohören und Audiodienste noch gar nicht dabei.
Ja, guter Punkt. Das würde noch dazu kommen.
Dafür nutzt die Familie eine Musik- und eine Hörbuch-Flatrate. Auch das macht inzwischen die Mehrheit der Deutschen, weiß Medienforscher Bernhard Kessler.
Das klassische Radio ist nach wie vor sehr beliebt in Deutschland. Gerade bei den unter 30-Jährigen ist aber auch das Musikstreaming und das Nutzen von Podcasts inzwischen sehr, sehr stark etabliert und nimmt auch dort den größeren Teil der Nutzungszeit in Anspruch.
Unterm Strich kommen die Bühnings auf rund 7 Medienabos und liegen damit deutlich über dem Durchschnitt. Der liegt bei 2 Abos pro Mediennutzerin oder Nutzer.
Hier sehen wir in den vergangenen Jahren auch ein Wachstum, was sich allerdings dann in den vergangenen Monaten doch etwas abgeschwächt hat, denn auch die Menschen in Deutschland merken natürlich steigende Kosten. Dann kommt natürlich noch die Kosten für Internet, Telefonie da hinzu. Dann ist man schon schnell hoch zweistellig, auch locker schnell dreistellig.
Stimmt, räumt Norbert Bühning stirnrunzelnd ein und rechnet zusammen, was seine Familie für die Mediennutzung insgesamt so ausgibt.
Bestimmt sind das mehr als 150 Euro im Monat. Mit dem Mobiltelefon kommt dann nochmal 120 Euro dazu, also 270 Euro im Monat. Für 4 Personen, ja.
Er ist erstaunt über die Summe, sagt, dass man bei so vielen Anbietern eben leicht den Überblick verliert. Auch weil jedes einzelne Medienabo separat finanziell nicht so sehr zu Buche schlägt.
Das war mir nicht so klar und wenn man das so zusammenstellt, ist es auch relativ viel Geld dafür. Man müsste sich mal in Ruhe hinsetzen, wie man sie wirklich nutzt. An sich würde ich, glaube ich, auch mit einem Provider auskommen.
Beim nächsten Familienzusammentreffen, sagt er, werden sie mal gemeinsam auf die ganzen Streaming-Abos schauen und überlegen, welche bleiben sollen und welche man auch kündigen kann.
Stefanie Kowaleski war das über die Kosten, die der Medienkonsum uns bereiten kann. Und als ich den Beitrag zum ersten Mal gehört habe, da war ich echt erstaunt über die 270 Euro, die da bei 4 Familienmitglieder zusammengekommen sind. Und Kosten spielen natürlich beim Medienkonsum eine Rolle und sicherlich auch beim Kabelanschluss. Und ich glaube, das ist auch das Thema von Mario Brumbi aus Neuss, der uns angerufen hat. Guten Morgen, Herr Brumbi.
Moin zusammen in die Runde.
Genau. Hallo.
Ich habe auch noch jetzt bis zum 30.06. einen Kabelvertrag bei Vodafone über das Nebenkostenprivileg und das endet am 1. Juli und ich zahle für einen Mietreceiver rund 24 Euro. Da kämen dann nochmal 10 Euro zusätzlich drauf, um Kabelfernsehen sehen zu dürfen. Das ist mir aber zu teuer. Und jetzt hatte ich bei Stiftung Warentest gesehen, ist schon einige Jahre her, da gibt es eine Zimmerantenne, die testsicher geworden ist und man könnte sich ja darüber dann behelfen. Dann würde das einmalig 40 bis 50 Euro kosten und dann könnte ich hoffentlich weiter dann darüber meinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich gerne gucke, schauen. Und die Frage ist halt nur, was muss ich da vielleicht technisch beachten, damit ich dann auch Fernsehen gucken kann. Dankeschön.
Vielen Dank für die Frage, Herr Brumbi. Ich teile sie trotzdem mal auf in, ich sag mal, eine rechtliche und eine technischen Teil. Nämlich der erste rechtliche Teil ist ja, Sie sagen, Sie haben eine Receiver dabei noch gemietet zum Kabelanschluss. Herr Buchheister, wie sieht das aus mit diesen Receivern? Das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal ein extra Mietvertrag. Sind die gekoppelt an tatsächlich die tatsächliche Nutzbarkeit des Kabelanschlusses?
Nee, die sind nicht wirklich gekoppelt. Also wir richten uns erstmal an mit unserem Basis-TV-Angebot an die vielen Mieter, die es in Deutschland gibt. Das kostet, wie gesagt, unter 10 Euro. Und wenn man dann noch mehr möchte, also mehr Sender, Streaming-Anbieter unter einem Dach beispielsweise haben, haben wir zum Beispiel mit GigaTV ein Produkt, das ist die angesprochene Box, mit der sich dann eben alles zusammen auch empfangen lassen kann.
Das heißt dann, Herr Gundal oder Frau Hartmann, man muss in den Verträgen gucken, ob man das dann jetzt eventuell schnell kündigen muss, oder?
Ja, also ich würde mal antworten, auf jeden Fall gucken in die Verträge, wann es gekündigt werden kann und gerade auch bei so Miethardware dann einfach aufpassen, auf jeden Fall die Geräte zurückschicken, wenn man das halt verpasst, dann gibt's meistens relativ hohe Schadenersatzforderungen seitens des Betreibers. Und ansonsten muss man mal gucken, ob man das auf dem Mietreceiver überhaupt benötigt, weil die meisten Fernseher haben heute das Empfangsteil für den Kabelanschluss, für den klassischen, integriert. Die Receiver braucht man heute eigentlich nur noch für Pay-TV-Abos oder Zusatzprogramme.
Der Herr Brumbi hat ja offensichtlich vor, auf Antennenfernsehen umzusteigen, also auf das digitale Antennenfernsehen DVB-T. Herr Gundal, wenn man das möchte, dann braucht man wahrscheinlich Spezialgerät, oder?
Es kommt drauf an. Also man braucht natürlich die Zimmerantenne. Und dann kommt es drauf an, wie alt der Fernseher ist. Also als Richtwert sage ich da immer, wenn er nach 2017 gekauft wurde, dann hat er eigentlich dieses Empfangsteil für DVB-T2 schon integriert. Wenn der Fernseher älter sein sollte, kann man ihn mit einem DVB-T2-Receiver entsprechend nachrüsten. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein.
Nun ist ja Antennenfernsehen auch davon abhängig, ob man tatsächlich in der Reichweite eines entsprechenden Senders sind. Die sind zwar deutschlandweit vorhanden, aber nicht überall ist es gut zu empfangen. Da könnte es auch mal sein, Frau Hartmann, dass man sich entscheidet, zum Beispiel auf dem Balkon oder an der Wand eine Außenantenne zu installieren, um doch per Antenne empfangen zu können. Da muss man aber vorher mit dem Vermieter drüber reden in jedem Fall oder gibt es da Ausnahmen?
Nee, genau richtig. Also wenn die Mieterin oder der Mieter sich jetzt entscheidet, über Außenantenne Fernsehen zu schauen, sollte er in jedem Fall den Vermieter um Erlaubnis fragen. Der Vermieter muss auch nicht in allen Fällen zustimmen. Also hier kommt es auch noch wirklich auf den Einzelfall an. Wo soll das angebracht werden? Wie wird es angebracht? Muss damit irgendwie massiv in die Gebäudesubstanz eingegriffen werden? Oder kann man es mit einer weniger eingreifenden Halterung befestigen? Und es kommt auch auf das Erscheinungsbild des Hauses an, wenn jetzt da Antennenanlagen angebaut werden. Also der Vermieter hat Möglichkeiten, die Genehmigung zu versagen. Ich brauche die Genehmigung als Mieter und ich sollte das auch auf jeden Fall einholen, weil wenn ich das einfach mache, kann theoretisch der Vermieter auch von mir verlangen, das zurückzubauen. Allerdings muss man hier auch sagen, wenn es Mieterinnen und Mieter gibt, die jetzt wirklich ja einen erhöhten Bedarf, sagen wir mal, nachweisen können, über eine Antenne zu empfangen, weil sie nur dadurch bestimmte, zum Beispiel ausländische Kanäle empfangen können, dann spielt das auch wieder zugunsten der Mieterinnen und Mieter.
Herr Gundal, ich will das die Technikfrage von oder den technischen Teil von Herrn Brumby nochmal kompakt sozusagen abschließen. Erste Frage ist, mein Fernsehgerät, kann das DVB-T empfangen, ja oder nein? Das sollte ich irgendwie checken und dann brauche ich ja eine Antenne. Wie kann ich denn feststellen, ob ich in Neuss zum Beispiel jetzt mit einer ganz normalen Antenne oder ob ich auskomme oder ob ich eine Verstärkerantenne brauche? Gibt es da irgendwelche Informationen, die mir helfen, da das kostengünstigste Angebot sozusagen im Elektronikmarkt dann auch auszuwählen?
Ja, also zunächst muss man mal gucken, wie ist denn der Empfang vor Ort. Dazu gibt es eine Internetseite, die nennt sich dvb-t2hd.de. Dort kann man einen Empfangscheck machen. Das heißt, man gibt seine Postleitzahl ein und kriegt dann halt das relativ genau auf einer Karte gezeigt, ob ein Empfang möglich ist und wenn ja, ob ich dazu eine Zimmerantenne brauche, eine Außenantenne oder vielleicht auch eine Dachantenne. Und das ist nur eine Empfangsprognose. Das ist ganz wichtig. Also, dass, wenn da angezeigt wird, man kriegt einen Empfang und man wohnt vielleicht in einer Kellerwohnung, kann das dann vielleicht auch doch nicht so ganz stimmen. Aber es zeigt schon mal einen Richtwert. Und zur technischen Ausstattung, da gab es immer mal Informationsseiten auf der Internetseite der deutschen TV-Plattform, wo man dann einfach sortieren konnte, welches Gerät dann einfach für DVB-T2 HD geeignet ist.
Also die Kosten für dieses Antennenfernsehen sind relativ gering, aber das wusste Herr Brumby wohl auch schon, dass man über DVB-T eben halt auch nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme frei empfangen kann. Wir haben eine weitere Hörerin, die uns angerufen hat, Ulrike Kännchen-Schlebusch hier aus Köln. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Hallo.
Herzlichen Dank, dass ich mal eine Frage stellen kann.
Bitte schön.
Und zwar habe ich hier über Netcologne einmal Kabelfernsehen, das ich aber nie genutzt habe, aber das musste ich ja irgendwie mitzahlen, ist auch egal, ist auch nicht meine Frage. Aber ich habe auch einen separaten Internetanschluss und ich über den schaue ich eigentlich ja immer fern, weil das mache ich mit dem Laptop. Ich gucke gern die Öffentlich-Rechtlichen, die Mediathek da und natürlich Radio auch, die ganze Mediathek rauf und runter. Und hatte jetzt in den letzten Tagen immer wieder beim Fernsehen vor allen Dingen, dass das dann plötzlich wegging, bei ganz banalen Sendungen. Und dann kam so die Begründung wegen Geoblocking. Ich habe dann auch da an die ARD mal geschrieben, eine Mail, und die konnten das irgendwie auch nicht erklären. Ich habe aber jetzt den Eindruck, dass das vielleicht von meinem Internetanbieter kommt. Und meine Frage ist jetzt, was muss ich denn eigentlich tun? Ich habe einen Internetanschluss, über den mache ich Homeoffice und schaue fern halt.
Ja.
Muss ich jetzt irgendwas ändern? Also wie wird sich auch der Anbieter verhalten? Weil wenn dem jetzt das Geld für den Kabelanschluss flöten geht, will der doch bestimmt irgendwie auf anderem Weg Geld haben von mir.
Herzlichen Dank für die Frage. Jetzt müssen wir erstmal eins klarstellen. Sie reden von einem anderen Kabelanbieter, als Herr Buchheißer hier vertreten kann. Deswegen müssen wir das Thema aufmachen und generalisieren. Wir können also jetzt nicht über Ihr spezielles Problem, sondern nur generell darüber reden, was vielleicht die Ursachen sind, damit wir hier niemanden in Schwierigkeiten bringen, dass er für ein anderes Unternehmen oder so reden muss. Aber grundsätzlich, das ist ja eine Möglichkeit, Herr Buchheißer, eben halt Fernsehen gar nicht mehr über den Kabelanschluss zu gucken, sondern über Internet, so wie es Frau Kännchen-Schlebusch macht. Technische Schwierigkeiten, gibt es das immer wieder beim Internet-TV, dass es dann mal ruckelt, zu Aussetzern kommt?
Also das Kabel ist erstmal ein sehr, sehr bewährter Übertragungsweg fürs Fernsehen. Also die Bild- und Tonqualität ist stabil beim Satellit zum Beispiel oder auch bei DVB-T, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Da gibt es natürlich wetterbedingte Schwankungen oder eben auch keinen Empfang, weil kein Sender in der Nähe ist. Beim Internetfernsehen ist es auch so, dass das Signal oder die Datenpakete, die dann ins Haus nach Hause kommen, dass die über weite Wege transportiert werden. Und dadurch kann es dann natürlich auch zu Schwankungen beim Empfang kommen. Und deswegen muss man sich eben als Mieter auch wirklich genau überlegen, möchte ich von diesem Bewährten, was ich vorher hatte, also dem Kabelfernsehen, tatsächlich zum Internetfernsehen wechseln.
Mhm. Herr Gundal, die Frau Kännchen-Schlebusch hat ja auch noch ein zweites Problem angesprochen, nämlich dass bei der Internetübertragung, Also wenn das Medium ist sozusagen im Vergleich zum Kabelanschluss auch, dann ab und zu Sendungen gar nicht übertragen werden, meist aus rechtlichen Gründen, oder?
Also man muss da unterscheiden. Also die Dame sagt ja, dass die Störung ein sogenanntes Geoblocking ist. Das ist ein bisschen was anderes, was Sie vielleicht meinen. Das ist, wenn ich zum Beispiel mir irgendeine Nachrichtensendung übers Internet anschaue und dann kommt zum Beispiel beim Fußball gerne immer mal die Bilder dürfen aus rechtlichen Gründen nicht übers Internet gezeigt werden. Das kriege ich dann eingeblendet. Was die Dame aber mit Geoblocking wahrscheinlich meinte, das ist tatsächlich vielleicht ein Problem des Netzbetreibers. Da muss man sich dann entsprechend dann an NetCologne wenden. Denn es ist so, zum technischen Hintergrund, NetCologne vergibt an seine Kunden IP-Adressen und wenn die nicht in Deutschland registriert sind, dann, weil sie vielleicht irgendwo eingekauft wurden aus anderen Ländern, da gibt es einen weltweiten Handel. Und dann denkt eigentlich die Server von den Öffentlich-Rechtlichen, denken dann, naja, der Teilnehmer ist irgendwo im außereuropäischen Ausland und sagt dann, ja, aus rechtlichen Gründen können wir da die Sendung der ARD oder ZDF Mediathek nicht wiedergeben. Das ist eindeutig ein Problem des Netzbetreibers. Das heißt, der muss eigentlich an den entsprechenden Stellen dafür sorgen, dass denn diese IP-Adressen, die er vergibt, auch in Deutschland dann entsprechend registriert sind und dass alle halt wissen, ja, diese IP-Adressen sind jetzt halt in Deutschland oder in Europa.
Ja, vielen Dank. Das finde ich ist eine klare Empfehlung, bei solchen Problemen tatsächlich dann mal mit dem Netzbetreiber oder dem Internetanbieter zu reden, damit geforscht wird, woher diese Probleme dann tatsächlich kommen. Wir sind mitten in der Diskussion über technische Alternativen. Wir haben jetzt zwei schon besprochen, IPTV, also das Fernsehen über Internet tatsächlich zu beziehen, auch das Live-Fernsehen. Die zweite Alternative war das Antennenfernsehen, DVB-T. Satellit scheint mir, Herr Gundal, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, oder?
Nicht unbedingt. Also Satellit ist immer noch State of the Art. Ich habe es in meinen letzten Webseminaren tatsächlich erlebt, dass dann auch Vermieter sagten, da habe ich mal kurz angesprochen, ja, es gibt ja auch die Möglichkeit einer Gemeinschaftssatellitenanlage, also zum Beispiel diese Unicable-Geschichten. Da ist es einfach so, dass die vorhandene Kabelstruktur wird weiter genutzt, der Kabelanschluss wird halt gekappt. Dann werden die Antennendosen noch ausgetauscht, aber dann kann man mit einer entsprechenden Gemeinschaftssatellitenanlage auch zum Beispiel seine 10 oder 20 Wohnungen versorgen. Aber das sind technische Spezialdetails, hat halt den Vorteil, es ist nur eine einmalige Investition und über einen Satellit hat man halt auch einfach die größte Programmvielfalt.
Hm. Könnte man denn, Frau Hartmann, den Vermieter davon überzeugen, dass die Mieter, die zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus wohnen, jetzt demnächst dann auf Satelliten umsteigen sollten und wie würde man das anstellen?
Hm. Ja, also klar kann man, wenn alle das möchten, das ist eine freie Vereinbarungssache. Also wie ich jetzt Fernsehen schauen möchte als Mieterin oder Mieter im Haus. Wenn ein Angebot da ist des Vermieters, der das auch natürlich zur Verfügung stellen möchte und ich das Angebot gut finde, kann ich darauf eingehen. Da ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, das läuft dann eben nicht mehr über die Nebenkosten. Das ist ja verboten, die Umlage ab Juli. Wenn jetzt Mieterinnen und Vermieter beispielsweise sich entscheiden, weiterhin über eine Gemeinschaftssatzanlage oder über den Kabelanschluss Fernsehen zu schauen und dafür dann auch natürlich bezahlen müssen, dann kann das eben Bestandteil der Grundmiete werden zum Beispiel oder über eine Zusatzvereinbarung. Also nicht mehr über die Nebenkosten, sondern dann eben steigt die Grundmiete entsprechend oder es wird ein separater Vertrag abgeschlossen. Und hier haben Mieterinnen und Mieter auch ein Kündigungsrecht mit einer Monatsfrist. Allerdings muss man hier wissen, wenn ich sowas jetzt abschließe neu oder schon auch in so einem Vertrag drin bin. Es gibt ja auch Mieterinnen und Mieter, die beziehen jetzt schon Kabel-TV und das ist sozusagen in ihrer Miete inkludiert. Für die ändert sich erstmal nichts ab Juli. Und die haben eben ein Sonderkündigungsrecht von einem Monat Frist. Allerdings erst, nachdem der Mietvertrag 24 Monate gelaufen ist. Also das muss man wissen, wenn man jetzt eben einen Vertrag mit dem Vermieter abschließt zu einer Kabelversorgung über den Vermieter, dass dann eben dieser Vertrag kündbar ist mit dem Vermieter, allerdings eben erst nach Laufzeit von 24 Monaten des Mietvertrags.
Mhm. Ich will nochmal auf die Individuallösung zu sprechen kommen, Frau Hartmann. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich mache all diese Verträge nicht, sondern ich mache jetzt tatsächlich Satellitenempfang. Bislang war das ja immer ein Problem auch mit der Antenne draußen, weil ja eben halt potenziell andere Empfangswege zur Verfügung standen. Ist das jetzt kein Problem mehr? Kann ich jetzt sagen, jetzt will ich meine Satellitenantenne draußen installieren und du musst mir das jetzt auch gestatten, lieber Vermieter?
Nee, also so einfach wird es sicherlich nicht sein, da ja natürlich trotzdem noch weitere Empfangsmöglichkeiten bestehen. Wir haben es ja auch besprochen, beispielsweise über DVB-T oder über eben das Internet. Also ich brauche nach wie vor, ich meine, die Rechtsprechung dazu wird ja erst noch kommen, aber ich gehe stark davon aus, dass sich da jetzt nicht so viel ändert. Also ich brauche nach wie vor die Genehmigung, wenn ich eben so eine Außenanlage montieren möchte und sollte die wirklich auch einholen, um da nicht nachher zu installieren und Kosten zu haben und dann im Endeffekt das dann doch wieder abbauen zu müssen.
Mhm. Ich hätte da eine Nachfrage zu. Wie ist das denn generell, wenn ich jetzt beispielsweise eine Satellitenantenne auf einem Ständer auf dem Balkon montiere? Also das heißt, ich bohre nicht das Geländer an, bohre nicht in die Wand rein, sondern letztendlich auf meinem Balkon steht der Ständer mit einer Waschbetonplatte und ich empfange darüber mein Antennensignal. Mhm. Wie ist das da eigentlich mietrechtlich geregelt?
Mhm. Also beim Mietrecht ist immer so, die Genehmigung brauche ich auf jeden Fall, wenn ich in die Gebäudesubstanz eingreifen möchte. Den Fall, Herr Gundal, die Sie jetzt meinten, ist ja quasi ohne Eingriff. Da ist natürlich, kann man sagen, wenn das jetzt ein Standort ist, der jetzt auch nicht total einsichtbar ist oder beispielsweise die Optik des Hauses verschändelt, da bräuchte ich vielleicht im Zweifel dann keine Genehmigung für. Allerdings bin ich immer eher auf der sicheren Seite, wenn ich Bescheid sage. Aber wenn es wirklich gar nicht stört und auch keine Gebäudeeingriff damit verbunden ist, dann dürfte ich als Mieterin oder Mieter sowas grundsätzlich aufstellen.
Das klingt aber alles nach sehr, sehr viel Aufwand. Ne? Also im Idealfall bleibt ja eigentlich alles so, wie es ist. Nur der Vertrag für den Kabelanschluss muss einfach unterzeichnet werden.
Das war jetzt der kleine Werbeblock, das sei ihm zugestanden, dem Herrn Buchheister. Ich will noch auf ein anderes Problem zu sprechen kommen. Wir haben noch so knapp eine Minute, bis die Nachrichten kommen, Herr Buchheister. Viele Medien schreiben jetzt, dass der Kabelanschluss sozusagen droht, komplett verschlüsselt zu werden. Bislang waren ja viele Programme offen empfangbar. Wird das kommen, dass Sie die Kabelanschlüsse jetzt demnächst grundverschlüsseln, also komplett nur noch mit Entschlüsselungsgeräten dann empfangbar machen?
Das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Was wir gerade machen, dass wir sehr, sehr speziell oder sehr effektiv zu den Häusern fahren, in denen es Mieter gibt, die bei denen die Verträge schon umgestellt sind und die eben noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, da sperren wir die Anschlüsse. Das ist aber in der Regel so, dass dann eher ein Techniker in den Keller geht und da dann einen Sperrfilter etc. einbaut. Eine Grundverschlüsselung haben wir im Moment nicht.
TV Total, störungsfreier Fernsehempfang mit und ohne Kabelanschluss. Darüber sprechen wir heute im Marktplatz. Manfred Kläuber begleitet Sie weiter durch die Sendung und Ihre Fragen beantworten. Helge Buchheister vom Kabelnetzanbieter Vodafone, Michael Gundal von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Wir haben vor den Nachrichten kurz darüber gesprochen, wie das ist mit der Verschlüsselung, ob denn die Kabelanschlüsse demnächst voll verschlüsselt werden, sodass man nur noch mit einem speziellen Decoder das Programm empfangen kann. Ich stelle mir die Frage, Herr Gundal, ob man nicht bei der Auswahl der Fernsehempfangsmöglichkeiten das Thema Verschlüsselung, aber auch das Thema, was eben die Hörerin angesprochen hat, dass ab und zu eben halt zum Beispiel bei der Internetübertragung aus Urheberrechtsgründen oder Vertragsrechtsgründen bestimmte Sachen ausgeblendet werden müssen, ob man das nicht auch mitbedenken sollte.
Ja, also man muss es zunächst mal trennen. Also diese sogenannte Grundverschlüsselung, die einzuführen, das wird zum einen technisch relativ schwierig. Zum anderen sind auch irgendwo in den Statuten, ich glaube im Medienstaatsvertrag festgelegt, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht verschlüsselt werden dürfen. Also da steht irgendwo frei und einfach zu empfangen oder sowas Ähnliches. Und wir hatten eigentlich schon mal sowas mit der Grundverschlüsselung, als man damals im Kabel die Privatsender in digitaler Standardqualität eingeführt hat. Da waren die damals schon grundverschlüsselt. 2012 hat das Bundeskartellamt diese sogenannte Grundverschlüsselung gekippt und hat gesagt, aufgrund rechtswidriger Absprachen müssen die Privatsender, also die großen Sendergruppen RTL, Pro7, Sat1, wurden verpflichtet, für mindestens 10 Jahre die Sendungen oder die Sender digital auch unverschlüsselt auszustrahlen. Diese 10 Jahre sind jetzt rum, die Sender sind frei geblieben. Ich glaube, jede Verschlüsselung im Fernsehen macht die Sache viel komplizierter.
Fragen wir nochmal bei Herrn Buchheister nach. Die Programme, die über Kabelanschluss in Zukunft auch übertragen werden, sind die alle in HD empfangbar oder muss man da teilweise auch dann spezielle Verträge nochmal mit den Programmanbietern abschließen? Und wie sieht es mit Zukunftstechnologien aus, wie zum Beispiel Ultra-HD? Wird das kommen dann?
Also unser Standardangebot an die Mieter heißt TV Connect Start. Das ist der Tarif und der umfasst erstmal ca. 90 Fernsehsender. Die sind nicht verschlüsselt. Das heißt, das Signal liegt an der Dose an. Man schaltet einfach seinen Fernseher an, so wie bisher auch, und dann ist das Bild auf dem Fernseher zu sehen. Wenn man noch mehr Sender haben möchte, dann kann man noch Pay-TV-Pakete dazu buchen oder Premium-Sender. Und da steigt dann auch die Anzahl der HD-Sender im Angebot. Das kostet dann aber was und diese Sender sind auch verschlüsselt und dann braucht man eine weitere Hardware. Das kann ein CI-Modul sein, das ist so eine Karte oder so eine Steckkarte, die man dann in den Fernseher steckt. Oder aber man nimmt eben auch einen Receiver, über den wir ja vorhin auch gesprochen haben, und dann hat das alles wunderschön in einer Oberfläche und kann auf alle Inhalte sehr komfortabel zugreifen.
Also das ist auf jeden Fall immer mit zu bedenken, in welcher Qualität man welche Programme gucken will, und da muss man dann eventuell auch nochmal spezielle Verträge abschließen. Sie wollen noch ergänzen, Herr Buchheister?
Ja, Sie hatten gerade noch nach UHD-Sendern gefragt. Da ist es so, dass es im Fernsehen oder im linearen Programm, wie man das auch nennt, dass dort sehr wenig UHD-Inhalte übertragen werden. Das ist auch für die Sender sehr, sehr kostspielig. Und im Kabel oder auch auf jedem anderen Übertragungsweg sind die Kapazitäten dafür sehr eng, um das mal so zu sagen. Und deswegen werden die meisten Sender nach wie vor auch in Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher, über HD und SD übertragen, während man dann übers Internet beispielsweise UHD-Inhalte konsumieren kann.
Ich hätte da noch eine Zwischenfrage.
Ganz schnell.
Und zwar haben ja die Sender der ARD angekündigt, am 7. Januar 2025 das SD-Signal abzuschalten. Das heißt, die sind dann nur noch über HDTV empfangbar. Wie wird das denn bei Vodafone gehandhabt?
Ja, wenn die Sender abgeschaltet werden, dann haben wir das Signal natürlich auch nicht mehr, ne? Und insofern werden die Sender dann auch in dem Angebot verfügbar sein bei uns, so wie es dann auch von den Sendeanstalten ausgestrahlt wird.
Also im Zweifel dann als HD-Angebot. Wir haben eine Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, was absolut okay ist. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, hallo.
Hallo. Sie haben Beobachtungen gemacht zu diesem Thema.
Naja, Beobachtungen gemacht ist gut. Ich habe also genau dieses Phänomen gehabt, dass der Bildschirm schwarz wurde. Ich wohne in einem Haus von der Deutschen Wohnen, jetzt auch Vonovia. Und im letzten Jahr im April haben wir ein, oder ich habe dann ein Schreiben bekommen, dass ein Wechsel des Kabelbetreibers von Pür zu Synvia stattfinden würde. Und das ist ja eigentlich eine interne Sache und ich habe dann angerufen und in der Zwischenzeit flatterte mir dann ein Werbeschreiben von der Synvia, von dem neuen Kabelanbieter, in den Briefkasten. Und ich rief, wie gesagt, da bei der Deutschen Wohnen an und die sagten mir, ich bräuchte überhaupt nichts zu tun. Ich kann auch überhaupt noch nichts tun bis zu dem Juli in diesem Jahr, wo wir uns sowieso einen neuen Kabelanbieter suchen müssten. So, auf diese Sache hin habe ich dann nichts getan und in der Zwischenzeit wurde nach einer Woche mein Bildschirm schwarz. Dann habe ich bei Synvia angerufen und die sagten zu mir, ja, ich müsste mit ihnen einen Vertrag abschließen. Und dann sagte man mir noch bei der Deutschen Wohnen, ja, das würde gar nicht gehen, denn ich habe ja praktisch in den Betriebskosten meinen Kabelanschluss, das sind angeblich ungefähr 6 Euro und könnte überhaupt keinen neuen Vertrag abschließen, das wäre sittenwidrig, 2 Verträge. Nun stand ich da mit dem schwarzen Bildschirm. Habe dann ständig bei Synvia angerufen und die fingen dann an, ja, wir können gar nichts machen. Sie müssen einen Vertrag mit uns abschließen oder probieren Sie doch einfach erstmal einen Sendersuchlauf. Dann habe ich das probiert, da kam überhaupt nichts. Dann kam ein Freund zu mir, da kam auch nichts. Dann habe ich diesen Vertrag abgeschlossen und dann hat mir ein Bekannter die Sender, einen halben Tag hat er dafür gebracht, um die Sender wieder zu installieren. Gut, das ist natürlich, weiß ich nicht. Ich hätte es jedenfalls nicht gekonnt. Synvia sagte dann noch, ja, wir können Ihnen auch die Sender nochmal neu installieren. Das würde 50 Euro kosten, eine Aufschaltgebühr. Aha. Aber ich sagte, nee, danke. Ja. Und Sie seien hier irgendwo, Sie sind ja hier bei ganz vielen Leuten, nun bin ich auch keine 20 mehr, also kenne mich auch nicht so gut aus, aber da für 10 Sender, angeblich 10 Sender würden dann, würde ich dann wieder haben, ich weiß nicht, ich habe 50 Sender, die ich zwar nicht brauche, aber okay, würden dann installiert werden. Dann habe ich nein, danke gesagt.
Wir so. Können keine, wir können leider keine individuelle Beratung hier geben, das ist klar, aber klar. Frau Hartmann wird Ihnen vielleicht jetzt verraten können, bei so einem Tohuwabohu, was sich dann für den Mieter darstellt, was kann man da tun und wie sollte man darauf reagieren? Und diese Frage nach 2 Verträgen gleichzeitig, ohne dass man irgendwas getan hat, wie muss man darauf reagieren, Frau Hartmann?
Ja, leider ist das, was Sie gerade schildern, auch nicht ganz unüblich. Also gerade hier wird sehr viel Verwirrung gestiftet und Mieterinnen und Mieter eben ja irgendwie genötigt, da irgendwas zu unterschreiben und sie wissen gar nicht so richtig was. Also hier ist wirklich erstmal der Tipp, Ruhe bewahren, sich im Zweifel auch Rechtsberatung holen beim Mieterverein. Und natürlich muss ein Mieter erstmal nicht doppelt bezahlen und er muss auch nur für eine Leistung bezahlen, die er bekommt. Also wenn jetzt der Eigentümer den Ursprungsvertrag frühzeitig gekündigt hat, weil er dann eben aus diesem Sammelvertrag rausgekommen ist, muss er natürlich darüber informieren und ab dem Moment, wo dann der Kabelvertrag nicht mehr da ist, muss auch der Mieter natürlich dafür nichts mehr bezahlen. Also ab dem Moment schuldet man diese Kosten nicht oder kann sie eben ab dem Moment, wo es dann schwarz wird, zurückfordern. Und auf keinen Fall kann einfach so ein Vertrag dann übergehen, weil das widerspricht ja genau diesem Argument des Gesetzes, dass Mieterinnen und Mieter eben sich entscheiden können, ob sie jetzt einen neuen Vertrag abschließen möchten für Kabel oder ob sie das gar nicht möchten und anderweitig empfangen möchten. Also hier würde ich raten, allen Mietern, die da jetzt wirklich irgendwie nicht so richtig wissen, was haben sie denn jetzt da unterschrieben, wie viel haben sie denn jetzt wem bezahlt, das nochmal ganz genau nachverfolgen, auch auf ihrem Konto mit den Informationen des Eigentümers und dann auch wirklich das, was sie zu viel bezahlt haben, zurückzufordern.
Eben klang noch in der Frage oder im Statement mit heraus, dann muss ich mir einen neuen Kabelanbieter suchen. Aber das haben wir ja eben gehört und gelernt, das geht nicht, weil in einem Gebäude wahrscheinlich nur ein Kabelanbieter aktiv sein kann, Frau Hartmann, ne?
Technisch weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Also die Idee dieses Gesetzes ist ja, dass ich mir den Anbieter suchen kann. Also ich bin nicht verpflichtet, jetzt einen bestimmten Anbieter zu nehmen und ich brauche auch kein Kabel nehmen. Also so habe ich das Gesetz jetzt verstanden, ohne da jetzt in den technischen Raffinessen drin zu stecken, dass ich eben wirklich die Wahl habe und auf keinen Fall verpflichtet bin, hier jetzt einem Kabelangebot zuzustimmen. Wie gesagt, das sagte ich auch in der ersten halben Stunde, es wird leider oft der Eindruck vermittelt, dass Mieterinnen und Mieter keine andere Wahl haben, als jetzt das bestimmte Angebot anzunehmen.
Das wollen wir aber nochmal klären jetzt.
Also technisch ist es tatsächlich so, dass es immer nur einen Kabelnetzbetreiber in einem Wohnobjekt gibt. Das hat einfach, wie gesagt, technische Gründe oder vertragsrechtliche Gründe auch. Man braucht nämlich immer auch einen sogenannten Gestattungsvertrag. Aber ja, es ist richtig, man kann natürlich auch einen anderen Fernsehanbieter wählen. Dann muss man eben auf Satellit, auf Fernsehen oder auf DVB-T wählen.
Mein Kollege Stefan Gehrig ist ins Studio gekommen. Er hat die ganze Zeit unseren Mailverkehr sozusagen gecheckt, beobachtet auch, was in den sozialen Medien hier berichtet wird. Und er fasst, glaube ich, interessante Fragen zusammen.
Genau, und vielleicht an einer Stelle auch genannt, es gibt zu gerade den großen Wohnanbietern jede Menge Mails. Wir haben die gelesen. Im Einzelfall ähnelt sich das, glaube ich, sodass ich die jetzt mal außen vor lasse. Aber wir haben die nicht ignoriert. Es gibt eine Frage von Gabriele Henkel. Sie sagt, wenn jetzt alle Parteien, in dem Fall sind es drei in dem Haus, einverstanden sind, kann dann der bestehende Sammelvertrag durch den Vermieter einfach weiterlaufen?
Frau Hartmann, bitte.
Ja, der kann weiterlaufen. Also wie gesagt, das ist eine freiwillige Vereinbarungssache. Wenn alle einverstanden sind, kann der weiterlaufen. Und das ist dann aber, wie gesagt, nicht mehr möglich über die Abrechnung, über die Nebenkosten. Das ändert sich dann. Da müssen dann die Mietvertragsparteien sich entscheiden, vereinbaren, wie sie dann die Kosten verteilen, ob die Grundmiete steigt oder ob man eine Zusatzvereinbarung macht. Und da hat man dann eben als Mieter diese Möglichkeit der Monatsfrist der Kündigung, allerdings erst nach 2 Jahren Laufzeit des Mietverhältnisses.
Herr Buchheister, die interessante Frage ist ja auch, wenn so ein ganzes Mietshaus sagt, wir machen das jetzt weiter, geben Sie da Rabatt?
Also in der Tat schließen wir mit den Vermietern Kooperationsverträge ab, also einen sogenannten Rahmenvertrag. Da gibt es 2 Modelle. Das eine ist eine sogenannte Versorgungsvereinbarung und das andere ist ein sogenannter Mehrnutzervertrag, so wie bisher. Allerdings die Abrechnung nicht mehr über die Nebenkosten. Viele Vermieter schließen eine Versorgungsvereinbarung ab. Das heißt, wir kümmern uns weiter um die Wartung der Kabelanschlüsse und die Mieter haben dann die Möglichkeit, aber für einen möglichst geringen Preis dann das Kabelfernsehen zu nutzen. Also man sollte auch immer mal bei seinem Vermieter nachfragen, ob eine Kooperationsvereinbarung mit einem Kabelnetzbetreiber, also beispielsweise mit Vodafone, besteht. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt er auch das Fernsehen für einen guten Preis.
Und Preise checken. Stefan.
Genau, haben wir genau das Gegenbeispiel jetzt. Es hat sich Regina Bergmann aus Delmenhorst gemeldet und sagt, sie möchte einen neuen Vertrag abschließen und kriegt jetzt als Antwort, aber es gibt noch einen vom Vermieter. Das heißt, hier kann kein neuer abgeschlossen werden aktuell.
Frau Hartmann, haben Sie da Rat?
Also man kann ja natürlich grundsätzlich erstmal so viele Verträge abschließen, wie man möchte und muss die dann auch bezahlen. Aber natürlich, solange ich da noch in einem Sammelanschluss drin bin, macht es ja erstmal keinen Sinn eigentlich, wenn ich dann noch einen weiteren Vertrag abschließe. Also das müsste ich mir natürlich dann selber auch überlegen, wie viele Verträge ich jetzt hier abschließe für einmal Leistung sozusagen.
Herr Ginder hat sich gemeldet und er möchte wissen, wo müssen eigentlich bei einer Stilllegung des Kabelfernsehens, des Kabelanschlusses, wo muss jemand hin und wie oft kommen die einmal, mehrmals?
Herr Buchheister, wie sieht das aus mit Ihren Leuten, die dann sich um den Kabelanschluss technisch kümmern im Haus?
Also wie oft die jetzt kommen, das möchte ich nicht verraten, aber mindestens einmal. Und dann gehen sie in den Keller und sperren dort das Signal. Also sie klingeln jetzt nicht unbedingt an der Haustür und gehen auch nicht in die Wohnung. Das wäre zwar auch möglich, aber bei uns ist es so derzeit zumindest noch, dass sie das im Keller machen. Meistens ist auch noch ein Medienberater dabei und dieser Medienberater klingelt dann, bevor der Anschluss auch gesperrt wird, nochmal an der Tür und versucht dann den Mieter davon zu überzeugen, vielleicht auch den Kabelvertrag abzuschließen.
Also da muss ich aber ein bisschen widersprechen.
Herr Gunder, bitte.
Es kommt nämlich immer darauf an, wie die Verkabelung im Haus ist. Also bei einer sogenannten Sternverkabelung ist es in der Tat so, da kann zentral irgendwo vom Keller abgeklemmt werden. Aber ganz viele ältere Häuser haben die sogenannte Baumstruktur. Das heißt, an einem Strang hängen dann, was weiß ich, 5, 6 Wohnungen an einem Kabel. Das kann man eigentlich nicht zentral abstellen. Dazu muss er in die, also ein Medienberater oder ein Mitarbeiter der Kabelnetzbetreiber in die Wohnung. Nach unserer Rechtsauffassung darf der das auch ein einziges Mal zum Setzen der Sperrdose, aber es wäre jetzt nicht so, dass der irgendwie auf gut Glück einfach 3 Monate später wieder klingelt, hallo, die Sperrdose, die ich vor 3 Monaten installiert habe, darf ich mir die angucken, ob du lieber Bewohner die nicht irgendwie manipuliert hast oder sonst was. Also da sind die Regeln eindeutig.
Frau Hartmann, also die Frage danach, muss ich den reinlassen, hat der Gundal jetzt gerade schon beantwortet. Vielleicht haben Sie da noch Informationen zu. Die zweite Frage ist, wie kann ich mich vor Betrügern schützen?
Also zur ersten Frage gebe ich Herr Gundal recht. Also Mieterinnen und Mieter haben hier eine Pflicht sozusagen, dann auch die Tür zu öffnen und das zu ermöglichen. Allerdings denke ich, muss das auch wieder mit einer Ankündigung natürlich passieren und auch mit einer möglichst guten Terminfindung. Aber grundsätzlich ja, muss ich da mitwirken und das eben zulassen, dass da jemand in die Wohnung kommt, der dann eben aber auch einen Grund braucht und dann nicht, wie Herr Gundal sagte, ständig reinkommen kann und da angeblich irgendwas zu kontrollieren. Und Betrüger, also hier muss man wirklich auch nochmal sagen, wenn jetzt Personen an der Tür klingeln, Medienberater oder Firmenvertreter, wirklich als Mieterinnen und Mieter nichts unterschreiben an der Tür. Ich habe da zwar ein Widerrufsrecht, ein 14-tägiges, bei diesen sogenannten Haustürgeschäften. Allerdings ist das natürlich auch wieder mit Arbeit verbunden und mit Stress. Ich sollte auf keinen Fall da was unterschreiben. Wenn ich interessiert bin, kann ich mir natürlich die Materialien geben lassen und dann wirklich in Ruhe überprüfen, will ich das, wie teuer ist das, Vergleichsangebote einholen. Oder gucke ich vielleicht gar kein Live-TV mehr, sondern benutze sowieso nur noch Streaming-Dienste. Also das ist wirklich sehr individuell. Und da sollte jeder wirklich sich die Zeit nehmen und sich da überlegen, was für ihn individuell denn auch wirklich richtig ist.
Stefan. Verena Dietz hat uns geschrieben aus Potsdam. Sie ist Mieterin. Bisher wurden die Kosten immer über die Nebenkosten halt abgerechnet, die Kabelgebühren. Und sagt, es gab ein Schreiben von Vodafone, dass man für 9,99 Euro einen neuen Vertrag abschließen kann. Jetzt ist sie in den Shop gegangen und da hieß es ja, kostet 12,99 und sagt, was ist denn jetzt?
Ja, also 9,99 Euro zahlt sie, wenn eine sogenannte Versorgungsvereinbarung vorliegt. Das ist der Rahmenvertrag zwischen Vermieter und Vodafone. Wenn ein solcher Rahmenvertrag nicht vorliegt, dann muss sie tatsächlich 12,99 Euro zahlen. Das ist dann ein anderer Tarif. TV Connect Standard heißt der. Deswegen, warum sie jetzt auf der Webseite oder wo auch immer anders beraten worden ist, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Da würde ich einfach nochmal empfehlen, dass sie vielleicht nochmal mit ihrem Vermieter spricht und fragt, ob eine Rahmenvereinbarung mit Vodafone vorliegt, weil dann zahlt sie die 9,99 Euro.
Also darüber sollte man auf jeden Fall mit dem Vermieter sprechen, ob es da auch Verabredungen des Vermieters mit dem Kabelnetzbetreiber gibt.
Und eine Frage, die auch schon mal angeklungen ist, aber sie kommt immer wieder. Das ist in vielen Mails, mal anonym, Silke X hat uns auch geschrieben. Und es ist die Frage, was muss ich jetzt eigentlich konkret machen? Muss ich aktiv kündigen? Wen frage ich da, wenn ich Mieter bin?
Frau Hartmann, die Frage, muss ich irgendetwas tun oder kann ich mich locker zurücklehnen und mal gucken, was kommt?
Also alle Mieter, die über die Nebenkostenumlage diese Kabelzwangsgebühr, sag ich mal, bezahlen bislang, die müssen nichts machen. Die können sich locker zurücklehnen, das ist dann nicht mehr ab Juli möglich. Die können sich maximal überlegen, ob sie selber aktiv ab Juli die Vorauszahlung kürzen um den Betrag, wenn sie den kennen. Da gibt es auch teilweise schon Schreiben, beispielsweise von der Vonovia, die das den Mieterinnen und Mieter dann sagen. Sie selber kürzen das nicht, aber wenn die Mieterinnen das dann rausstreichen wollen, können sie es machen. Also wenn ich den Betrag kenne, dann kann ich es auch kürzen ab Juli in meiner monatlichen Vorauszahlung. Wenn ich ihn nicht kenne oder wenn mir das auch zu viel ist, den Dauerauftrag zu ändern, wie auch immer, wird das dann spätestens halt rausgerechnet in der nächsten Nebenkostenabrechnung. Also diese Kosten bekomme ich dann verrechnet. Die Mieterinnen und Mieter, die eine sogenannte Inklusivmiete haben, also wo die Kabelversorgung nicht über die Nebenkosten abgerechnet wird, sondern im Mietpreis ein Bestandteil ist, das gibt's auch. Die müssen sich wirklich auch überlegen, ja, will ich das so weitermachen oder will ich eben von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, das eine Monatsfrist ist. Wie gesagt, dafür muss ich allerdings schon 2 Jahre bei dem Vermieter sein, um dann eben das Sonderkündigungsrecht auszuüben.
Stefan?
Wir haben einen Fall, der ist vielleicht etwas spezieller und gut für die Mieter dort, weil hier möchte der Vermieter nämlich die Kosten einfach übernehmen und sagen, das ist bei uns mit drin. Und da ist die Frage, wie geht denn das dann jetzt? Kann man das einfach so?
Ja, das ist, denke ich mal, genau der Fall, dass ich gerade sagte, das hören wir auch immer wieder, dass gesagt wird, ja, ihr zahlt dafür ja gar nichts, es ist mit drin. Natürlich denke ich nicht, dass es so altruistische Vermieter gibt, die die Kabelversorgung komplett aus eigener Tasche finanzieren. Das wird dann eben nicht über die Nebenkosten umgelegt, sondern ist Bestandteil der Grundmiete. Das ist sicher mit damit gemeint. Das ist bei uns schon drin. Das ist eingepreist in der Grundmiete und das ist auch zulässig, wenn man diese Vereinbarung getroffen hat. Allerdings, wie gesagt, haben Mieter hier dieses Sonderkündigungsrecht und wenn sie das ausüben nach 2 Jahren Mietzeit und dann mit einer Monatsfrist kündigen, muss auch die Miete natürlich entsprechend gesenkt werden.
Kann denn der Vermieter sagen, ich nehme das jetzt mit in den Mietpreis hinein und deswegen erhöhe ich die Miete?
Ja, also umstellen darf er nicht. Also wenn bis jetzt das über die Nebenkosten weg war, dann ist nicht automatisch dann das in der Grundmiete eingepreist. Das braucht eben die aktive Zustimmung des Mieters. Er kann sich darauf einlassen, das dann eben weiter zu bezahlen über die Grundmiete, muss dem aber zustimmen. Anders ist es natürlich, wenn ich jetzt auf Wohnungssuche bin und dann der Vermieter mir anbietet, ja, ich habe hier eine Kabelversorgung und das ist in der Grundmiete eingepreist, dann darf er das und dann muss ich mir halt überlegen, ja, will ich dem zustimmen? Auf angespannten Wohnungsmärkten haben Mieter sicherlich da nicht so richtig die Wahlmöglichkeit, müssen dann im Zweifel zustimmen und hängen dann auch erstmal wieder im Kabelvertrag drin, den sie vielleicht gar nicht wollen und können den dann eben nach 2 Jahren kündigen.
Wir haben eine Frage aus Saarbrücken bekommen und da geht es darum, im Zwei-Parteien-Haus gibt es 2 Anschlüsse im Keller und die Rechnung kommt direkt vom Kabelanbieter, nicht über den Vermieter, ob jetzt irgendein Handlungsbedarf besteht oder ob die Gefahr ist, dass das Fernsehen dann demnächst weg ist.
Herr Gundal, wie sehen Sie das? Da liegt dann wahrscheinlich ein Einzelnutzungsvertrag vor, ne?
Ich denke, da sind einfach 2 Einzelnutzerverträge, da ändert sich erstmal nichts. Also das haben wir auch in vielen anderen Objekten gehabt, wo dann der Vermieter schon vor dieser Abschaffung des Nebenkostenprivilegs gesagt hat, ich stelle es meinen Mietern frei und dann einfach gesagt hat, ja, schließt Einzelnutzerverträge ab oder nicht und sich einfach gar nicht drum gekümmert hat und das läuft auch weiter so. Hm.
Herr Buchheister, wenn sich jetzt Kundinnen und Kunden dazu entscheiden, weiter auf den Kabelanschluss zu setzen, wir haben ja ganz zu Anfang auch darüber geredet, ist schon eine ziemlich alte Technologie, die da liegt, können sich die Kundinnen und Kunden trotzdem darauf verlassen, dass das dann ja für die nächsten Jahre dann Ruhe im Karton ist und sie nicht schon wieder darüber nachdenken müssen, ob sie einen Kabelanschluss haben wollen oder nicht haben wollen oder was auch immer passiert. Ist das zu zukunftssicher, kurz gefragt.
Ja, absolut. Also das Kabel liegt ja schon seit 2 Jahrzehnten in der Erde. Es ist aber nach wie vor eine Goldader. Sie ist sehr, sehr leistungsstark, also auch im Hinblick auf die Internetgeschwindigkeiten. Und wir investieren sehr, sehr viel Geld, rüsten das Netz weiter auf. Und deswegen ist das Kabel absolut zukunftsfähig.
Herr Gundal, ganz kurz, würden Sie dieser Analyse so zustimmen?
Naja, Goldader für den Kabelnetzbetreiber bestimmt, weil er damit viel Geld verdient. Aber ansonsten rein von der technischen Seite her gesehen ist eigentlich DVB-T2 technisch das Allerneueste. Dort werden die Sendungen mit in Full HD, also mit 10.080 Bildzeilen übertragen und auch mit 50 Hertz. Also das ist technisch das Neueste vom Neuen. Kabel ist jetzt nicht wirklich viel schlechter von der Qualität her. Aber letztendlich muss ja der Verbraucher selbst entscheiden, wie er Fernseh schaut.
Vielen Dank. Das war der Marktplatz über den Wegfall des Nebenkostenprivilegs und den Möglichkeiten des Fernsehempfangs danach. Ihre Fragen haben beantwortet Helge Buchheister vom Kabelnetzanbieter Vodafone, Michael Gundal von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Vielen Dank, dass Sie den Marktplatz eingeschaltet haben. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.